Wir möchten heute Abend einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 4 betrachten. Bevor wir aber zum Text gehen, will ich uns die vorhergehenden Ereignisse ein bisschen zusammenfassen, damit wir wissen, in welchem Kontext es steht. Die Jünger wurden an Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft. Daraufhin hat Petrus mit einer solchen Kraft gepredigt, dass an diesem Tag etwa 3000 Menschen zum Glauben gefunden haben. Die Gläubigen haben sich zusammengetan und haben die erste Gemeinde gebildet und haben dabei besondere Gemeinschaft und besondere Herzlichkeit untereinander gehabt. Wir lesen davon, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass viele Wunder und Zeichen durch die Apostel geschehen sind. Es wird uns in diesem Zug noch nicht gesagt, welche Wunder und Zeichen geschehen sind. Es wird uns nur allgemein gesagt, dass eben solche Dinge geschehen sind. Erst in Apostelgeschichte 3 wird uns dann von der Heilung eines Gelähmten berichtet. Wir kennen alle diese Begebenheit, als Petrus und Johannes in den Tempel hineingehen, da sitzt der Mann vor dem Tempel und bittet sie um ein Almosen. Da will ich uns Apostelgeschichte 3, Vers 6 bis 8 lesen. Petrus aber sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort wurden seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang und lobte Gott. Dieses Wunder hat sehr großes Interesse bei den Menschen geweckt. Diese Nachricht über die Heilung ist wie ein Lauffeuer durch die Straßen gegangen, sodass die Menschen alle in den Tempel geströmt sind. Unter den Menschen herrschte große Verwunderung. Die Menschen haben sich gefragt, wie konnte durch diese Männer so ein Wunder geschehen? Und Petrus nutzt diese Menschenansammlung und predigt ihnen das Evangelium. Er fordert sie auf, Buße zu tun, sich zu bekehren und Jesus nachzufolgen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 4, die ersten 4 Verse. Während sie zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer zu ihnen, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Also diese Predigt von Petrus zeigt hier wieder Wirkung. Die Gemeinde wächst weiter. Die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Und nun kommt der erste Härtetest für die junge Gemeinde. Petrus und Johannes müssen über Nacht im Gefängnis bleiben. Und am nächsten Tag müssen sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Und das ist eine besondere, eine neue Herausforderung für die beiden. Wir müssen uns vor Augen führen, vor etwas mehr als 50 Tagen hatte Jesus hier vor dem Hohen Rat gestanden. Und Petrus und Johannes waren es, die unmittelbar dabei waren. Ich möchte uns da Johannes 18, Vers 15 und 16 lesen. Johannes 18, Vers 15 und 16. Simon Petrus aber und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Es ist von Petrus und dem anderen Jünger die Rede. Und Johannes, wenn er über sich selbst geredet hat, hat er das immer nicht ausdrücklich gemacht. Ja? Also, sie waren hier bei dem Verhör von Jesus eigentlich unmittelbar dabei. Sie waren nicht im gleichen Raum, aber sie waren im Hof. Und wir können aus Lukas 22, Vers 61 entnehmen, dass Jesus in ihrer Sichtweite war. Hier hat Petrus den Herrn Jesus verleugnet und da heißt es in Lukas 22, Vers 61, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Also sie waren in direktem Blickkontakt zu Jesus. Und diese Verantwortung von dem Hohen Rat war damals die erste Station von Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Und jetzt stehen Petrus und Johannes, die damals mit dabei waren, selbst vor dem Hohen Rat. Und es ist bemerkenswert zu sehen, wie sie sich verhalten. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagt er zu ihnen. Und dann kommt die Ausführung von Petrus. Keine Unruhe, keine Angst, keine Verleugnung. Petrus hat schon bei der Türhüterin Jesus das erste Mal verleugnet gehabt. Es waren gar keine Soldaten eigentlich damals. Und jetzt steht er selbst vor dem Hohen Rat und er macht keinen Rückzieher. Sie kommen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten und sie stehen zu Jesus. Und hier macht sich der Unterschied vor und nach Pfingsten bemerkbar. Mit der Kraft des Heiligen Geistes können sie sich vor dem Hohen Rat verteidigen. Und genau das hatte Jesus ihnen versprochen. Ich möchte da Markus 13, Vers 11 lesen. Markus 13, Vers 11. Wenn sie euch nun wegführen und einsperren werden, dann sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, und überlegt es auch nicht im Voraus. Sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die reden, sondern der Heilige Geist. Ihr seid es nicht. Sie reden nicht aus sich selbst. Sie haben sich davor keine Taktik ausgeklügelt, was sie am besten sagen sollen. Rechtsanwälte machen das. Wenn sie vor Gericht stehen und ihren Mandanten vertreten sollen, dann überlegen sie sich davor eine Taktik. Was sage ich nicht, in welcher Form sage ich, damit es für meinen Mandanten gut ist. Aber Jesus sagt hier, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Überlegt nicht, was ihr davor sagen sollt. Macht euch keinen Plan, sondern der Heilige Geist redet durch euch. Und er hat in einer solchen Weise durch sie geredet, dass der Hohe Rat ihnen nichts zu erwidern hatte. Denn sie konnten das offenkundige Zeichen einfach nicht leugnen. Dann heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 21, aber sie drohten ihnen noch mehr und ließen sie gehen wegen der Menschen, weil sie nicht wussten, wie sie bestrafen könnten. Denn alle lobten Gott über allem, was geschehen war. Also zum Ende dieses Verhörs muss der Hohe Rat einfach eingestehen, wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir können jetzt auch nicht sie zu hart bestrafen, weil sonst das Volk gegen uns aufsteht. Aber sie bedrohen sie nochmal. Und das heißt, sie bedrohen sie noch mehr. Und nun wollen wir diesen Abschnitt in Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 lesen. Und wir lesen jetzt einfach mal Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten ihnen, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh ihr Thron an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. In der Reaktion der Gemeinde zeigt sich, welche Wirkung diese Einschüchterungsversuche der Juden auf die Gemeinde gemacht hat. Die Gemeinde war noch jung. Alles, was sie in der vergangenen Zeit erlebt hatten, war gut. Sie hatten viel Gutes erlebt. Die Menschen haben zum Glauben gefunden, die Gemeinde ist gewachsen, es wurden Zeichen und Wunder unter ihnen bemerkt. Es war eine besondere Gemeinschaft und eine tiefe Liebe unter den Geschwistern. Aber nun kommt der Härtetest. Es wird Druck aufgebaut von Seiten der Juden. Und das ist eigentlich schon die erste Lehre für uns heute Abend. Auch nach der Taufe mit dem Heiligen Geist kommen Schwierigkeiten. Jesus wurde versucht, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Und bei den ersten Christen wurde direkt versucht, das Feuer wieder zu löschen. Auch bei uns bedeutet die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht, dass nun alles gut läuft und glatt läuft. Unser Leben ist nun nicht auf Rosen gebettet. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil wir sonst die Taufe mit dem Heiligen Geist in Zweifel ziehen können, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenn Versuchungen kommen, Zweifel oder, wie hier, Menschenfurcht auftritt. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat unerschrocken. Die Nacht im Gefängnis, die Drohung, das Verhör, das alles hat trotzdem Wirkung bei ihnen gezeigt. Sie waren nicht so kalt, dass es sie nicht von Menschenfurcht ergriffen hätte, sondern sie haben sich gefürchtet. Und diese Menschenfurcht wird von der Gemeinde als so gefährlich empfunden, dass es sie alle auf die Knie treibt. Wir haben das gelesen. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Der Gemeinde war klar, dass die Menschenfurcht ein Hindernis im Gottdienen ist. Warum? Weil wir durch die Menschenfurcht den Gehorsam gegenüber Gott verlieren. Wir haben da das Beispiel von Saul. Ich möchte uns 1. Samuel 15, Vers 24 lesen. Da sagte Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Diese Furcht vor den Menschen führt dazu, dass nicht mehr Gottes Stimme zu uns spricht oder wir nicht mehr der Stimme Gottes gehorchen, sondern dem Willen der Menschen gehorchen. Was wollen sie? Und das führen wir aus. Wir entfernen uns von Gott und können somit in Sünde fallen. Außerdem hindert uns die Menschenfurcht daran, Jesus zu bekennen. Wir lesen es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass die Juden einen sehr großen gesellschaftlichen Einfluss hatten. Und sie wussten um diesen Einfluss und sie nutzten ihn auch. Sie haben ihn ganz gezielt genutzt, um die Nachfolger von Jesus unter Druck zu setzen. Schon früh sehen wir die Auswirkungen. Johannes 7, Vers 13. Niemand aber redete offen über ihn, über Jesus, aus Furcht vor den Juden. Oder in Johannes 9, Vers 20 bis 22. Hier hat Jesus einen Blindgeborenen geheilt. Die Juden wollten das aber nicht glauben und haben deshalb die Eltern befragt. Und seine Eltern antworteten ihnen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Oder wer ihm seine Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn, lasst ihn selbst für sich reden. Jetzt kommt die Begründung, warum sie das so gesagt hatten. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass jeder, der ihn als Christus bekennen würde, aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Und dieser Ausschluss aus der Synagoge war für die meisten Menschen früher das schlimmste Szenario. Das war die größte Strafe, die sie bekommen konnten. Und ich habe mich gefragt, wie ist es bei mir? Bin ich nicht auch versucht, mich von einem offenen Bekenntnis zu meinem Glauben zu drücken, damit ich nicht ausgegrenzt werde, auf der Arbeit oder an anderen Stellen? Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Johannes 12, Vers 42 und 43. Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, also an Jesus, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Und jetzt kommt wieder die Begründung, denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. Sie haben die Ehre bei den Menschen gesucht und nicht die Ehre bei Gott gesucht. Und daraus folgt einfach diese Menschenfurcht. Sie wollten den Menschen gefallen und nicht Gott gefallen. Wem will ich gefallen? Geht es mir darum, vor Menschen gut dazustehen? Oder ist mir meine Stellung vor Gott wichtiger? Lass uns Kolosser 3 aufschlagen. Kolosser 3, Vers 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Das ist der Fokus, wo es hingehen soll. Tut alles von Herzen für den Herrn, nicht für Menschen. Es geht nicht darum, gut vor den Menschen dazustehen, gut vor dem Chef dazustehen, gut vor den Freunden, vor den Arbeitskollegen oder sonst wem. Es geht darum, wie stehe ich vor Gott. Wir können aber aus unserem Abschnitt auch den Ausweg aus dieser Menschenfurcht sehen. Wir lesen nochmal Apostelgeschichte 4, Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten: Herr, du bist der Gott. Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Für die erste Gemeinde war es klar, hier ist das Problem, hier ist die Lösung. Sie sind sofort einmütig auf die Knie gegangen und sind im Gebet zu Gott gekommen. Und wie sie dieses Gebet anfangen, das ist mir so wichtig geworden. Wissen wir, zu wem wir hier beten? Mit wem wir hier sprechen? Es ist der Schöpfer von Himmel und Erde und dem Meer. Und alles, was im Meer ist und alles, was auf der Erde ist. Es ist der lebendige Gott, dem alles bekannt ist. Alles, was äußerlich bekannt ist, alles, was geheim ist. Er weiß alles. Gott ist es, der uns sieht, der alles über uns weiß, aber der uns auch liebt. Sprüche 29, Vers 25 heißt: Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Wir brauchen diese gesunde Ehrfurcht vor Gott. Nun lesen wir die Verse 25 bis 26. Der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast: Warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Sie nehmen hier Bezug auf eine Prophezeiung von David, die genau in dieser Zeit erfüllt wurde. Vers 27 bis 28. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Es ist interessant zu sehen, dass es für sie in dem Moment eine Herausforderung war und sie gleichzeitig aber darauf verweisen, dass es nach Gottes Rat und Plan gelaufen ist, wie es geschehen ist. Gott weiß alles und er führt alles zum Besten, auch wenn wir es nicht sehen in dem Moment. Dann lesen wir noch die Verse 29 und 30. Und nun, Herr, sieh ihr Thron an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie bitten nicht darum, dass diese Bedrohungslage zurückgeht. Sie bitten nicht darum, dass der Weg nun gerade läuft, ohne Probleme, sondern sie bitten Gott um Freimütigkeit, um Mut, um Unerschrockenheit. Sie wollten unerschrocken von den menschlichen Bedrohungen weiterhin für das Evangelium einstehen. Und wir sind bei der Verkündigung vom Evangelium keinem äußeren Druck ausgesetzt. Und als ich das so gesehen habe, habe ich mich gefragt, wissen wir dankbar dafür zu sein, zu schätzen? Das ist ein Geschenk von Gott, dass wir keinen Druck haben. Und wenn uns die Menschenfurcht ergreift, dann dürfen wir ganz persönlich zu Gott kommen und um Freimütigkeit und Unerschrockenheit bitten. Sie bitten Gott außerdem, dass er sich zum Evangelium durch Heilungen, Zeichen und Wunder bekennt. Und dieses Gebet muss von einem solchen Ernst gewesen sein, dass die Antwort umso gewaltiger war. Ich möchte uns Apostelgeschichte 4, Vers 31 nach der Neuen Genfer lesen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also die Antwort Gottes war ein Erdbeben auf dieses Gebet. Und es heißt, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nun ist es aber so, dass wir bereits an Pfingsten die Taufe mit dem Heiligen Geist hatten. Also die Apostel wurden an Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft. Und jetzt heißt es hier, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ist es eine neue Taufe oder was hat es zu bedeuten? Und es ist nicht die neue Taufe, sondern die Taufe ist einmalig. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist einmalig. Aber es kommen besondere Situationen, die ein mächtiges Wirken vom Heiligen Geist erfordern. Und genau das ist hier passiert. Es ist eine Füllung mit dem Geist, nicht die neue Taufe, sondern die Füllung mit dem Geist, ein noch größeres Wirken in ihnen, das einfach diese Unerschrockenheit dann gewirkt hat. Wir lesen das an verschiedenen Stellen und sehen einfach, dass es immer besondere Herausforderungen oder besondere Aufgaben waren, wie hier bei der Gemeinde. Zum Beispiel steht es von Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, das habe ich gelesen, Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagte zu ihnen. In diesem Moment hat er eine besondere Salbung, eine besondere Kraft bekommen, dass er dem Hohen Rat widerstehen konnte. Wir wissen von Stephanus, als er ausgewählt wurde, Apostelgeschichte 6, Vers 5, die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also er war bereits voll Heiligen Geistes und er wird nochmal erfüllt vom Heiligen Geist für sein Leiden. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Erfüllt mit Heiligem Geist sah er unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Auch bei Paulus war das ähnlich. Wir wissen, dass er, Apostelgeschichte 9, Vers 17, von Hananias besucht wurde. Und Hananias ging hin und kam ins Haus und legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Da haben wir die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 13 von Vers 9 bis 12, wie er dem Zauberer widerstanden hat. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geist, sah ihn an und sagte, du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun sieh, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sofort fielen Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, glaubte er und erschrak über die Lehre des Herrn. Eine besondere Situation und eine besondere Füllung mit dem Heiligen Geist. Und diese Füllung kann uns die Menschenfurcht wegnehmen. Zusammenfassend können wir festhalten, auch nach der Taufe mit dem Heiligen Geist können Schwierigkeiten kommen. Es kommen Schwierigkeiten. Es sind auch die Glaubenskrisen nicht ausgeschlossen. Außerdem haben wir gesehen, dass uns die Menschenfurcht hindert, an unserem Gott dienen, weil sie unseren Fokus verschiebt, weil wir den Menschen gefallen wollen, weil wir das tun, was die Menschen wollen und nicht mehr das, was Gott von uns will. Sie hindert uns außerdem daran, Jesus zu bekennen. Wenn wir Menschenfurcht fühlen, dürfen wir im Gebet zu Gott kommen. Mit der Hilfe seines Geistes können wir sie überwinden. Und wir haben gesehen, dass besondere Aufgaben oder besondere Herausforderungen eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ein größeres Wirken vom Heiligen Geist erfordern können. Soweit die Betrachtungen des Bibelabschnitts für heute Abend. Gott segne die Gedanken an uns. Amen.